Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. In heutiger Episode treffe ich Professor Peter Sachsenmeier. Herr Professor Peter Sachsenmeier ist Mitglied von ACATEC in Deutschland und gleichzeitig Präsident von Hankou-Universität und Leiter eines Innovationszentrums dort. Und wir werden in dem Gespräch erfahren, was Sie für Ihren China-Business-Erfolg lernen können.
Am Podcast teilzunehmen. Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit und unser Gespräch wieder einmal aufnehmen können. Wenn der geneigte Hörer das wissen möchte, Herr Hu ist mir vor vielen Jahren schon als ein ganz außergewöhnlich talentierter Mensch aufgefallen und ich freue mich sehr, dass wir uns wieder gefunden haben und dazu noch im digitalen Raum.
Ja, jetzt werde ich ganz rot, auch wenn die Zuhörer vom Podcast das nicht sehen können.
Manchmal darf man das ja. Und also es lohnt sich wenigstens zu erwähnen, dass ich bereits seit knapp 20 Jahren mit den chinesischen und indischen Akademien der Wissenschaft zum Thema Smart Cities gearbeitet habe. Und was meine China-Erfahrung angeht, da war ich eben involviert in diesen Smart Cities Forschungsgeschichten und vor über 20 Jahren auch einmal als Tourist in China. Aber heute möchte ich Ihnen ganz besonders berichten zu meiner Erfahrung als Rektor einer Universität in Wuhan und als ein Wirtschaftsbotschafter von chinesischen Städten. Und ja.
Dankeschön, Herr Professor Sachsenmeier. Ich freue mich auch, dass Sie hier bei mir sind als einer der ersten Gäste für das neue Podcast-Programm. Und bei Ihren langen Stationen im Beruf und in Wissenschaft habe ich fast als Moderator und Gastgeber nicht wirklich genug Zeit, um Sie vorzustellen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Sie sich selber vorgestellt haben. Und für mich ist wichtig, dass Sie zwischen China und Deutschland als Mitglied von ACATEC. ACATEC ist ja quasi Wissenschaftsrat für deutsche Regierung, für die Technologiebereich, für Frau Bundeskanzlerin.
Ja, das stimmt. Also in der englischen Übersetzung wird es ein bisschen klarer. Da bezeichnet ACATEC sich als die Nationale Akademie der Technikwissenschaften. Oder auf Englisch National Academy for Science and Engineering. Also als Nationalakademie für Deutschland zusammen mit der Leopoldina. Da ist eine Zweiteilung. Es gibt die Leopoldina und es gibt ACATEC. Aber das ist ganz sicher für Chinesen auch ganz sicher die höchste Stufe der wissenschaftlichen Repräsentation. Und eine der Funktionen, die ACATEC hat, ist Politikberatung. Aber ACATEC hat auch die Funktion, als arbeitende Nationalakademie sich Themen zu widmen. Und das wird gleich nochmal wichtig.
Das ist sehr schön, dass Sie mich korrigiert haben. Danke dafür. Und tatsächlich habe ich da eine sehr chinesische Perspektive drauf, aber verbunden schon fast mit meiner ersten Frage. Woher kommt Ihre Beziehung oder Arbeitsbeziehung, Kooperation mit China? Seit wann hat das angefangen?
Also angefangen hat es tatsächlich, wie ich schon sagte, mit Forschungsarbeiten zum Thema Smart Cities zusammen mit der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften. Und es gab eine zweite Schiene, Zusammenarbeit mit der Tongji-Universität in Shanghai.
Ich erinnere mich, wir haben uns getroffen im Jahr 2015 auf Innovation Day, ein Event von uns damals, organisiert von der damaligen Firma von mir. Und hat da gerade angefangen oder haben Sie schon länger mit chinesischen Partnern zu tun?
Da hatte ich schon länger mit chinesischen Partnern zu tun. Und Sie waren tatsächlich Teil von einer dieser regelmäßigen Events zum Thema Smart City. Ein Kollege hatte mich gebeten, seinen Vortrag wahrzunehmen. Aber ich war in der Zeit tatsächlich auch schon als Präsident des Internationalen Innovationszentrums in Wuhan tätig.
Verstehe. Und das führt auch dazu, dass Sie jetzt, so wie ich das verstanden habe, die Aufgabe haben als Vice Chairman oder von der Hankou-Universität, was auch in Wuhan ist. Das können Sie vielleicht besser erklären, Ihre aktuelle Aufgabe in China.
Ja, also tatsächlich habe ich gerade den Beitrag geschrieben, dessen, was ich tun will innerhalb der nächsten 5-Jahres-Periode. Sie wissen sehr gut, der Hörer vielleicht nicht so gut, dass China immer wieder einen rollierenden Plan aufsetzt für das, was anliegt, was getan werden muss. Und ich war aufgefordert, von meiner chinesischen Institution meinen 5-Jahres-Plan aufzuschreiben. Und also ich habe mehrere Rollen in China. Die eine, die ich am liebsten mag, ist tatsächlich als Präsident des Internationalen Innovationszentrums. Das ist ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit mehreren eigenen Instituten. Dann, weil ich nützlich bin, habe ich die akademische Leitung der Hankou-Universität in Wuhan übernommen. Wuhan ist eine Stadt mit vielen Universitäten. Beim letzten Mal, als ich gezählt habe, waren es 89 Universitäten mit insgesamt 1,6 Millionen Studenten in der Stadt. Und unsere ist eine davon. Sie ist nicht klein, sie hat 28.000 Studenten. Und dann habe ich noch eine dritte Rolle, und vielleicht auch eine vierte, dass ich nämlich zunächst nach China hineinwirke, nicht nur als Wirtschaftsbotschafter der Stadt Wuhan, sondern auch als Botschafter verschiedener anderer Städte, dass mein Rat gefragt ist und dass ich natürlich auch wie Herr Hu Teil dieser Brücke zwischen Deutschland und China, vielmehr sogar in meinem Selbstverständnis zwischen Deutschland, zwischen China und der internationalen Welt bin.
Ja, ja.
Wenn Sie mir erlauben, das auszuführen.
Sehr gerne.
An meinem Internationalen Innovationszentrum habe ich eine ganz außergewöhnlich intensive Kooperation international. Ich habe über 30 Forschungsprofessoren ernannt, sowohl lokal als auch international. Und wir haben Beziehungen nicht nur nach Deutschland, sondern in andere europäische Städte, Staaten und auch zum Beispiel nach Israel, wo es eine ganz ausgeprägte Technologiekultur gibt und ganz ausgezeichnete Technologieunternehmen, sowie in die USA. Und ich habe jetzt auch gerade angebahnt eine ganz neue Kooperation nach Neuseeland und Australien. Sie sehen also, dass meine Welt groß ist.
Ja, das freut mich zu hören. Und von den 3 und 4 sehr eindrucksvollen Rollen. Und was würden Sie sagen, was ist die Lieblingsrolle von Ihnen? Mit der Rolle haben Sie persönlich am meisten Erfolg gehabt in den letzten Jahren?
Also, ich hatte außergewöhnliches Glück, dass ich in meinem Internationalen Innovationszentrum sehr frei bin in der Gestaltung der Themen. Deswegen habe ich traditionell nicht nur die Themen angestoßen, ich erkläre Ihnen gleich auf welche Art und Weise, nicht nur die Themen angestoßen, die sich aus der Industrialisierung von China ergeben. Die chinesischen Industrialisierungsthemen sind etwas, was gesetzt ist. Man kann nicht an einer chinesischen Universität ein Innovationszentrum betreiben und nicht die Themen berücksichtigen, die dort gerade im Vordergrund stehen. Aber darüber hinaus, über die Themen, die dort im Vordergrund stehen, habe ich auch immer das Glück gehabt, dass ich eine eigene große Agenda verfolgen durfte. Zum Beispiel konnte ich zu einem Zeitpunkt, als berufliche Bildung noch gar nicht das Thema war, das Thema der Dual Education, der beruflichen Bildung, ganz außergewöhnlich scharf verfolgen dort. Oder ich habe auch lange bevor jetzt das Thema Landwirtschaft plötzlich hochgehalten wird, und das wird sicher ein wichtiges Thema werden im 14. Fünfjahresplan von China, der noch nicht veröffentlicht ist, habe ich schon die Themen der modernen Technologien für die Landwirtschaft, Stichwort Precision Agriculture und so weiter, angestoßen. Das dritte, lange bevor China, was jetzt auch im 14. Fünfjahresplan passieren wird, anfängt, sich auf grüne Werte zu besinnen und die noch stark zu vertiefen, hatte ich grüne Technologien, die Kreislaufwirtschaft und auch Green Finance als Themen an meinem Innovationszentrum eingeführt.
Das ist ja sehr interessant. Also ich wohne ja jetzt in Niedersachsen. Also mir scheint schon so, dass viele Themen, die gerade Sie erwähnt haben, sind auch Stärken von niedersächsischen Unternehmen. Aber das führt zu weit für unser Interview. Aber ich komme nochmal auf Ihre Rolle zurück. So wie ich das verstanden habe, werde ich mit meinen eigenen Worten beschreiben. Sie haben ja mir gesagt, dass die Universität Hankou quasi eine private Universität ist. Es ist ja wie ein Unternehmen. Sie haben immer im Rahmen dieser Unternehmen ein Tochterfirma, ich sag mal das so, dieses Innovationszentrum geleitet oder die Sie leiten gerade. Und das ist ja schon erstaunlich, wie viel freie Hand Sie bekommen haben, wie viel Gestaltungsfreiraum Sie bekommen haben. Das ist quasi Unternehmertum in einem chinesischen Unternehmen. Das ist, kann ich das so bezeichnen?
Ja, absolut. Also ich bin auch ganz schön stolz drauf, denn es ist so, dass man, besonders wenn man in chinesische Unternehmen eingebunden ist, als Mitarbeiter und dazu noch als Ausländer eigentlich wenig Macht hat. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich außergewöhnlich gut auch in alle Abläufe eingebunden bin. Also für den deutschen mittelständischen Unternehmer gebe ich als Stichwort nur, dass ich zum Beispiel auch die Urlaubsanträge wegen Schwangerschaft abzeichne, der Universitätsmitarbeiter.
Ja, das gehört auch dazu irgendwie. Und das gibt es natürlich auch weltweit. Also das führt natürlich zu meiner nächsten Frage. Also ich finde nach wie vor, das ist schon ein großer Erfolg, dass Sie als Professor aus Deutschland quasi das Unternehmen im Unternehmen in der chinesischen Universität führen können und gleichzeitig auch so viele internationale Anbahnungen an Projekte. Das ist schon ein richtiger, großer Wert, was Sie beitragen. Mich würde interessieren, Sie haben ja sowohl an der Universität in Deutschland, zum Beispiel Uni Bremen, gearbeitet, aber auch jetzt in China. Zum Teil kann man ja vergleichen, manche Universitäten in Deutschland sind auch privat geführt. Gibt es da Unterschiede, die Sie merken?
Ist absolut unvergleichbar, weil allein schon die Zahlen sprechen für sich. Wir haben etwa 2400 chinesische Universitäten, kann man sich gut merken, nämlich 10-mal mehr als in Deutschland, wo es etwa 240 gibt. Das sind die groben Zahlen, die ich mir gemerkt habe. Ich bin sicher, sie stimmen nicht ganz genau. Aber 10-mal mehr Universitäten. Aber in China sind von den 2400 etwa 1000 Universitäten private Universitäten. Und die Kommunistische Partei unterstützt die private Bildung. Das ist so entstanden, dass vor 20 Jahren es im Rahmen der Öffnung der chinesischen Wirtschaft eine ungeheure Explosion der Ansprüche an Universitätsstudien gab, dass Plätze gefordert wurden von der Bevölkerung. Und da hat man dann versucht, die private Initiative zu entfesseln und hat zugelassen, dass in großem Umfang private Universitäten entstanden sind. Und wie gesagt, Verhältnis von 1400 zu 1000 privaten. Also 1400 staatliche und 1000 private. Das ist ein viel, viel größerer Anteil als in Deutschland. Und in Deutschland ist eine private Universität mit 28.000 Studenten total unvorstellbar.
Ja, ja. Das heißt, Sie mit Ihrer Universität als ein privates Unternehmen ist in der Universitätsszene in China als mittlere Größe zu bezeichnen. Und sie haben im Rahmen dieser Universität, dieses Innovationszentrum, quasi ein neues Start-up, vergleichbar wie ein kleines Unternehmen oder ein mittelgroßes Unternehmen zu gründen. Was haben Sie denn sozusagen konzipiert? Was haben Sie getan, sodass Sie so viel, in der kürzesten Zeit so viel Erfolg in der Business Development, wenn ich das so bezeichnen
darf, ja, erzielt haben? Also tatsächlich hatte ich auch eine steile Lernkurve. Ich musste lernen, wie man sich zurechtfindet und was möglich ist. Also die Annahme, dass alles so sei wie in Deutschland und dass man das oder in Europa und dass man deswegen sich gleich verhalten könne, die stimmt nicht. Zum Beispiel ist die Möglichkeit, wie an deutschen Universitäten große Institute aufzubauen, um ein Thema herum, die dann hauptsächlich beflügelt werden aus der Arbeit der Doktoranden und Magisterstudenten, in China beinahe unmöglich, weil dort im postgraduierten Bereich ein viel höherer Betreuungsschlüssel vorgeschrieben ist. Also ein chinesischer Professor darf nur ein oder zwei Doktoranden pro Jahr haben und etwa fünf Magister. Und deswegen ist das in Deutschland, ich rekurriere jetzt auf die deutschen Zuhörer, von Leibniz eingeführte Professor geführte Labor in China eben nicht so zu haben, sondern wenn man dann ein größeres Labor hat, dann muss man Leute einstellen und kann sich nicht bedienen aus der Schar der Magister und Doktoranden.
Ja, danke schön, dass Sie den Wissenschaftler Leibniz nochmal erwähnt haben. Ich mache jetzt keine regionale Werbung, aber Leibniz ist schon eine schillernde Figur aus Hannover.
Genau.
Hat 40 Jahre in Hannover gelebt, da kann ich mich nicht verkneifen, das nochmal zu erwähnen.
Ja, ja. Also dem nur anekdotisch, dem deutschen, europäischen und auch nordamerikanischen Modell der Innovation an Universitäten liegt eben dieses Leibnizsche Vorbild des professorengeführten Labors zugrunde. Ich habe jetzt in Wuhan vor, als Teil meiner Aufgabe sehe ich an, die Zusammenarbeit zwischen Universitäten zu beflügeln, habe ich vor und auch versprochen, ein größeres Labor zu kriegen, ein sehr großes Labor, größer als jedes naturwissenschaftliche Labor in Europa. Und da muss ich mir in den nächsten Jahren nicht nur Aufbauarbeit fürs Labor leisten, sondern auch überlegen, welche Projekte wir da einphasen können und welche Leute wir fest anstellen, damit das Labor überhaupt bevölkert ist. Das ist ein großer Unterschied zu der Leibniz-Universität in Hannover.
Ja, ich meine, Sie sind ja mehr oder weniger der alleinige Manager oder Top-Manager aus Deutschland, haben in dem Team überwiegend natürlich auch chinesische Mitarbeiter und chinesische Kollegen. Und was ist Ihr Ansatz, dass Sie dieses Team einbinden oder binden, um diesen einzelnen Projekte, auch ob ein Labor ist oder ein Kooperationsprojekt, ist auch erfolgreich, das umzusetzen?
Also in China hat man immer die Notwendigkeit, ganz viele Parteien einzubinden. Also das erste Verblüffende in China ist, dass zum Beispiel alle Meetings immer viele Zuhörer haben, alle offiziellen Meetings. Das zweite ist, dass auch viele Parteien zu berücksichtigen sind. Also für den deutschen Mittelständler ist es sicher wichtig zu bemerken, dass die Rolle der Lokalverwaltung, ich sage absichtlich Lokalverwaltung, weil das kann verschiedene Ebenen sein, also sowohl der Teilstadtverwaltung in unserem Fall für unser Labor oder der Stadtverwaltung oder sogar der Provinz, die vergleichbar ist mit dem deutschen Bundesland, die ist da oft sehr wichtig und man hat dann sehr schnell Vertreter von vielen Institutionen am Tisch, die alle eine Meinung haben, mitsprechen wollen und oft undurchsichtig Entscheidungen treffen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich eben nie aufgegeben habe, dass ich immer mit meiner beträchtlichen Energie hinter den Sachen her war. Und wenn man das ist, dann hat man auch Erfolg in China.
Wenn Sie aber das Unternehmen an sich betrachten, ich bezeichne Ihr Innovationszentrum als ein Unternehmen, ja. Hoffen Sie, erlauben Sie mir das. Und vielleicht setze ich das wie ein Unternehmen aus Deutschland, die in China eine Tochtergesellschaft gründet oder Unternehmen gründet. Was ist eigentlich was sind eigentlich die wichtigsten Kompetenzen, die zu einem Erfolg in China führen sollen? Was denken Sie aus Ihrer Erfahrung in den letzten mehr als 5 Jahren in dieser Rolle, was Sie beschrieben haben?
Also, die Chinesen erwarten, nein, das ist vielleicht falsch zu sagen, die Chinesen, aber in China wird erwartet, dass man sehr umsetzungsorientiert und schnell arbeitet. Zum Teil auch recht kurzfristig. Das heißt, die chinesischen Gegenüber sind es gewohnt, dass zum Beispiel, wenn ein Thema auftaucht am Freitag, dass man sich eben auch Samstag und Sonntag nimmt, um dieses Thema zu bearbeiten und am Montag dann einen fertigen Vorschlag hat und nicht sagt, ich fange dann am Montag an und arbeite in der Woche den Vorschlag aus. Das ist ein großer Unterschied. Die Reaktionszeiten sind enorm schnell, die Umsetzungszeiten sind enorm schnell und wenn man Glück hat, sind auch die Entscheidungszeiten sehr schnell.
Ja, da sagen Sie was. Die Schnelligkeit, da höre ich so oft von unterschiedlichen erfahrenen Manager in China. Das ist die Kompetenzen, die man haben muss, in China erfolgreich zu sein. Nur wenn ein deutsches Unternehmen oder klein mittelständiges Unternehmen, KMU, jetzt in China ein kleines Unternehmen gründet als Tochtergesellschaft. Und diese Gesellschaft hat natürlich auch Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft. Wie kann man diese Tochtergesellschaft die Schnelligkeit wirklich als Kompetenz geben? Oder wie kann diese Kompetenz wirklich auch diese Tochtergesellschaft selber bilden? Gleichzeitig, man hat eine doch, sagen wir, wenn ich bezeichnen darf, langsame Mutter im Hintergrund, die von dem man
auch. Das ist ein echtes Problem. Ich will das jetzt nicht zu sehr heldenmäßig herausstreichen. Natürlich gibt es auch in China langsame Entscheidungsprozesse, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Trotzdem wird erwartet, wenn dann irgendeine Kommunikation kommt, dass man sehr, sehr schnell antwortet. Das heißt, die Taktung auch der Mutter gegenüber einem Tochterunternehmen muss schnell sein. Das muss man wissen. Also es gibt keine warten wir mal ab und in 3 Wochen antworten wir Situation. Wenn man in 3 Wochen antwortet, sind viele Sachen schon vorbei.
Ja, das ist ein, ich denke mal, das können Sie sich bestimmt auch vorstellen oder bestätigen. Das ist ein Thema, wo viele China-Manager in meinem Umfeld für ein deutsches Unternehmen, die wirklich tatsächlich auch häufig Diskussionsbedarf haben und auch Potenzial sehen, um die Verbesserung einzuleiten zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft. Aber zurück auf
Sie. Lassen Sie mich noch
ja, sehr gerne sagen.
Es nützt wirklich, wenn man dann die chinesischen Mitarbeiter konkret mit diesen Aufgaben beauftragt, denn die sind es gewohnt, schnell zu reagieren. Also Und wer als Deutscher nach China kommt, muss wissen, dass er sein Telefon anlassen muss, dass er sein WeChat anlassen muss und nicht abschalten kann um 17 Uhr, um es am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, man hatte zum Teil in Deutschland, habe ich gelernt, auch gerne 2 Handys, ne, ein privates Handygerät und dann alle Handy, die für beruflich ist, das kann man sich in China kaum sich vorstellen.
Ja, also ich gebe mal ein paar Beispiele. Sehr oft hat man sich ja assoziiert mit irgendjemandem, der einem wohlgesonnen ist. Ja? Also zum Beispiel der Chairman des Boards dieser Universität ist mir sehr wohlgesonnen. Wenn er dann irgendjemanden kurzfristig trifft, Und in China werden viele Kontakte eben mit einem Essen besiegelt oder auch Einführungen zu jemandem mit einem Essen begonnen. Dann ruft er, sagen wir mal, um 4 Uhr nachmittags an und sagt, heute Abend ist ein Abendessen und ich denke, Sie sollten dazukommen. Und dieses Abendessen ist typisch um 6.30 Uhr. Und dann ist meine typische Fahrzeit in Wuhan 2 Stunden. Das heißt, ich muss sofort alles liegen und stehen lassen und dahin fahren. Und das mache ich, weil ich weiß, dass diese wohlwollende Mittlerperson wahrscheinlich diese Verabredung selber erst kurzfristig gekriegt hat und dass sie wichtig ist. Und da muss man sich einfach drauf einlassen und akzeptieren, dass das so ist.
Jetzt habe ich eine langsame Ahnung, was Sie vorher gesagt haben, auch eine Lernkurve gehabt zu haben. Ja, das ist sicherlich ganz anders, was Sie in Deutschland kennen oder kannten.
Ja, natürlich. Also in Deutschland ist es völlig unmöglich, dass der Chairman einen abends um 11 anruft und sagt, wir müssen noch was besprechen, bevor du morgen früh um 4 nach Deutschland fliegst. Und dann fährt man 2 Stunden und macht die Besprechung und fährt 2 Stunden zurück, nimmt den Koffer an die Hand und fährt zum Flughafen, ohne sich zu beschweren, weil das Teil von dieser Geschäftskultur ist.
Ja, wir haben gerade so einen schnellen und wilden Ritt über Ihre Aufgabe von der Gegenwart. Mich würde auch nochmal interessieren in die Zukunft hinein. Sie haben gesagt, Sie schreiben gerade oder Sie arbeiten gerade an Ihrem 5-Jahres-Plan. Ja. Vielleicht würden Sie ein oder andere Highlight uns schon mal beraten, was Sie besonders reizt in der nächsten Phase mit der Universität oder mit dem Innovationszentrum Vorhaben.
Ja, also das sehr Gute ist, dass ich mit einem großen Klavier spielen kann. Also ich kann sowohl über meine im Land geschätzten Vorträge zu Themen als auch über meine Beratungstätigkeit für Provinz und auch die nationale Regierung, als auch die Wissenschaftsberatung in Deutschland arbeiten. Und ich kann natürlich die ganze akademische Klaviatur der Zusammenarbeit der internationalen Projekte und auch der wissenschaftlichen Vorhaben bedienen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Moment interessiert mich ganz besonders die praktische Anwendung von künstlicher Intelligenz. Und da bemühe ich mich dann, überall kleine Flecken zu besiedeln, die interessant sind. Zum Beispiel habe ich jetzt natürlich, das kann ich ganz offensiv sagen, natürlich beschränke ich mich auf den zivilen Teil von künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel habe ich jetzt Projekte angestoßen, die künstliche Intelligenz im Sicherheitsbereich bei Informatiksystemen betreffen. Das wird Sie sehr vielleicht amüsieren, ich habe jetzt ein Projekt angestoßen, künstliche Intelligenz im Gaming-Umfeld, und zwar bei der Entdeckung von Betrug.
Okay.
Und da habe ich jetzt gerade jemanden eingestellt, die oder eine Doktorandin, die Finanzchefin eines Gaming-Unternehmens ist. Ich interessiere mich für die ganze Geschichte der Bots in der künstlichen Intelligenz, also Texterzeugung bis hin zur Kunsterzeugung und zu Design. Und alle diese Sachen kann ich anstoßen und mich aus meinem breiten Fundus bedienen. Natürlich mache ich das opportunistisch. Ich mache, was ich tun kann. Einige andere Sachen kann ich nicht tun. Ja? Aber ich bin da sehr kreativ, was das angeht. Dann versuche ich eben nicht nur auf diesem allgemeinen philosophischen Feld zu bleiben, sondern es gibt konkrete Pläne, dass wir eine Green Finance Firma gründen in Shanghai. Es gibt konkrete Pläne, dass ich eine Technikanlage aus Deutschland nach China mitnehme, mit der man Klärschlamm also aus Kläranlagen, die in den großen Städten sind, Klärschlamm zu Aktivkohle und Brennstoffen umwandeln kann und damit auch die Menge des Klärschlamms, der anfällt, verringern kann und gleichzeitig Phosphat für die Düngung gewinnen. Dann habe ich ziemlich viel vor im Bereich Precision Agriculture, aber eben nicht nur das Blabla mit GPS und Traktoren, sondern auch ganz konkrete Vorhaben für die Fischzucht, die in China ganz besonders wichtig ist. Und nur noch eins hervorzuheben, bei dem Thema 5G ist es mir besonders wichtig, dass wir anfangen, über Anwendungen und Kundenerlebnisse und Geschäftsmodelle zu reden, nicht nur über technische Spezifikationen.
Das ist ja total interessant. Im wahrsten Sinne des Wortes ist Ihre Innovationszentrum quasi ein Ideefabriken, die aber nicht nur Idee haben, sondern auch wirklich vermarkten in die Märkte rein. Das ist total interessant. Und ich bin mir sicher, dass ein oder andere Zuhörer sich sehr interessieren, mit Ihnen auch quasi im Nachgang unserer Podcast auszutauschen. Ich werde natürlich Ihre Name in unsere Beschreibung von diesem Podcast reinschreiben. Man findet Sie unter LinkedIn, Professor Peter Sachsenmeier. Vielleicht haben Sie eine besondere Kommunikationskanal, was Sie bevorzugen.
Nein,
dann können Sie auch gerne mal sagen.
Ich bin sichtbar im Internet und alle E-Mail-Adressen und Social-Media-Adressen, die dort sind, sind auch aktiv.
Damit kommen wir so langsam zum Ende unserer, Sendung oder Programm. Ich habe noch ein paar Fragen oder ein paar persönliche Fragen, falls Sie erlauben. Eine Frage ist, würde mich tatsächlich interessieren, nutzen Sie WeChat oder WhatsApp mehr?
Nur WeChat. Ich nutze WhatsApp kaum.
Okay. In Ihrem WeChat-Account haben Sie mehr chinesische Freunde oder eher internationale Freunde?
Also, ganz viele chinesische Gesprächspartner natürlich. Also, ich muss Ihnen dazu sagen, dass wir zum Beispiel dass meine Tätigkeit in einer chinesischen Universität, in einem chinesischen Umfeld ist. Also natürlich, sehr viel Chinesen.
Das heißt, Sie sind in einem chinesischen Umfeld, aber da interessiert mich, wenn Sie in China sind, was Sie aus Deutschland, welche Dinge aus Deutschland vermissen oder haben Sie vermisst damals?
Also, ich bin natürlich privilegiert. Als Vielflieger kann man viel mehr Gepäck mitnehmen. Also was habe ich mitgenommen? Ich habe mein Lieblingsmüsli mitgenommen und ich habe Kaffee mitgenommen, der nach deutscher Sitte gebrannt ist. Ich habe sogar eine Kaffeemaschine, mehrere Kaffeemaschinen importiert. Aber tatsächlich ist inzwischen alles, was man so braucht, in China zu halten. Und ganz viele Sachen braucht man nicht. Also ich lebe ein sehr chinesisches Leben dort.
Was, jetzt kommen wir auch zu einer Frage schon in dem beruflichen Bereich. Was ist Ihr wichtigsten Lessons learned im Umgang mit Ihren chinesischen Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden oder Lieferanten? Also was ist Ihr Lessons learned in diesem Kommunikationsbereich?
Also das Erste ist, dass, wie ich schon vor einer halben Stunde sagte, dass man die eigenen Annahmen überprüft. Und da hat man oft eine steile Lernkurve über Sachen, die möglich sind und die nicht möglich sind. Das Zweite ist, die chinesische Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verändert sich schneller als in unserem gemächlichen Europa. Das mag dem einen oder anderen, der aufgeregt ist wegen der aktuellen Nachrichten in Europa, merkwürdig erscheinen, aber das ist nicht so schnell wie in China. Das heißt, manche Sachen, die wichtig waren, sind plötzlich nicht mehr wichtig und andere Sachen sind wichtig. Und da muss man sich drauf einstellen. Und bei mir, also eine ganz wichtige Sache, die ich auch gelernt habe, wir sind in Deutschland so sehr, reden wir immer über den dezentralen Aufbau der Bundesrepublik. China bis auf einige zentrale Vorgaben, ist noch viel dezentraler als Deutschland. Es hängt alles ab von der Arbeit in Städten und Provinzen. Und wenn man in mehr als einer Stadt oder Provinz tätig sein will, muss man in die andere Stadt und Provinz auch physisch mit Präsenz ziehen. Das heißt in meinem Fall zum Beispiel, dass ich in den nächsten 5 Jahren in etlichen anderen Städten als Wuhan eine Niederlassung des Internationalen Innovationszentrums ansiedeln werde.
Verstehe. Das sind dann natürlich Lessons learned, die man zu Beginn seiner China-Reise oder bevor seiner China-Tätigkeit auch gerne gewusst hätten. Aber nur selten hat man die Gelegenheit, auch geeigneten Coach oder Mentor zu haben. Ich frage mal Sie ganz offen, jetzt viele Zuhörer werden sich auch interessieren. Sind Sie grundsätzlich auch bereit, was ein KMU-Interessente sich erkundigen, ob Sie bereit sind, Fragen oder Unterstützung anzubieten im Sinne eines Mentors oder Coaches
für Interessenten? Immer. Selbstverständlich immer.
Das ist schön. Dann denke ich, wir haben ja vorhin über die Kommunikationskanäle gesprochen. Man findet sie im Internet. Und die letzte Frage, die allerletzte Frage unserer Session ist, wen haben Sie sonst noch als Expertin, die vielleicht auch dieses Interview mitmachen könnte, für KMU auch als ein Experte wertvoll ist?
Ich habe, wie gesagt, etwa 30 Forschungsprofessoren und einige davon haben sehr, sehr viel China-Erfahrung. Also ich werde Ihnen da auch jemanden benennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich über die ganze Breite der Wissenschaftsgebiete, also seien sie Informatik, Umwelt, Naturwissenschaften, von mir aus auch Kultur, Kontakte benennen kann. Und ich bin gerne bereit, über Sie solche Kontakte zu benennen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Sachsenmeier. Ich freue mich sehr, dass Sie mit einer sehr interessanten Geschichte quasi den Auftakt des Podcast-Programms begonnen haben. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer werden mir auch zustimmen, dass ihre Erfahrungen sehr wertvoll sind. Falls Sie noch weitere Fragen haben oder andere Ideen haben, die über mich oder direkt über Professor Sachsenmeier austauschen wollen, können Sie gerne in unserem Text die Kontaktdaten auch finden. Und wir freuen uns auf, dass Sie das nächste Mal wieder einschalten. Auf Wiedersehen.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Hu. Danke.